Dann nochmal guten Morgen. Ich würde sagen, wir fangen an, auch wenn es im Moment noch kleiner Kreis ist. Ja, wir waren letztes Mal stehen geblieben bei Prozessen unter Linux aus Anwendersicht. Ein bisschen haben Sie sich ja auch schon am Donnerstag im Praktikum damit beschäftigt. Ich glaube, das war die Folie, wo ich letztes Mal gesagt habe, das erzähle ich Ihnen jetzt nicht mehr, weil das zu langwierig wird. Also das Tool PS gibt Ihnen ja eine Liste der laufenden Prozesse und je nachdem, was für Parameter Sie da noch angeben, kriegen Sie unterschiedliche Listen und auch unterschiedlich detailliert. Wenn Sie einfach nur PS eingeben, kriegen Sie eine recht kleine Übersicht, sehen unter anderem nur Ihre eigenen Prozesse, die Sie selber gestartet haben, also die unter Ihrem Benutzernamen laufen. Und es gibt so eine Standardkombination, die man oft benutzt, die Optionen A, U, X und W. Wenn man die kombiniert, dann kriegt man eine recht vollständige Ausgabe, wo alle Prozesse drinstehen, ja, vom ganzen System. Und das W sorgt dafür, dass auch Befehle vollständig ausgegeben oder relativ vollständig ausgegeben werden. Also zum Beispiel da unten der SSH-Befehl, der dann noch zwei Optionen hat oder eine Option mit einem Argument. Ja, das heißt also, bei dieser Form sehen Sie das meiste. Und interessant sind natürlich die ganzen Spalten, die Sie da in der Ausgabe sehen. Ganz am Anfang, ich habe Ihnen da auch die Beschriftungen, die Überschrift praktisch mit drin gelassen. Die erste Spalte User gibt aus, wem der Prozess gehört. Dann folgt die Prozess-ID-Spalte. Das war diese eindeutige ID, die jeder Prozess hat. Dann sehen Sie Prozentwerte für CPU und Memory. Das bedeutet den Anteil der Rechenzeit, den der Prozess hat an der gesamten vergangenen Rechenzeit. Die prozentuale Speichernutzung steht in der nächsten Spalte. Und dann kommen zwei Spalten, VSZ und RSS, die beide was über die tatsächliche Speichernutzung sagen. Das VS steht für Virtual Memory. Das können Sie jetzt noch nicht wirklich, jedenfalls nicht aus dem, was wir bisher in der Vorlesung hatten, verstehen, weil ja Prozesse unter Linux in der Lage sind, mehr Speicher zu nutzen, als sie tatsächlich im Hauptspeicher gerade zur Verfügung haben. Ja, das werden wir, wenn wir Speichermanagement irgendwann im Laufe des Semesters machen, werden wir uns das noch genauer angucken. Aber die Idee ist eben, dass ein Prozess auch Teile des Speichers, den er gerade nutzen möchte, auslagern kann auf Platte, wenn gerade der Speicher nicht zur Verfügung steht. Und dieses VSZ gibt praktisch den gesamten genutzten virtuellen Speicher an. Also sowohl den Hauptspeicher, der belegt wird, als auch den zusätzlichen Speicher, der gerade auf Festplatte ausgelagert ist. Und der Wert RSS, der ist immer kleiner oder maximal genauso groß wie der VSZ-Wert. Der gibt an, wie viel tatsächlich vom RAM, vom physikalischen Hauptspeicher genutzt wird. Ja, also da können Sie sehen, dann zum Beispiel, dass der erste Prozess, der sowieso relativ klein ist, das sind Angaben in Kilobyte, das ist der Init-Prozess, der hat jetzt nur ganz wenig tatsächlichen Hauptspeicher, den er nutzt und der größte Teil von ihm ist ausgelagert. Wohingegen zum Beispiel hier dieser Opera-Prozess, der belegt 63 MB im tatsächlichen Hauptspeicher und ist insgesamt 82 MB groß, na, also die restlichen 19 MB oder so, die sind gerade auf Platte ausgelagert. Und es kann auch sein, dass die relativ lange da bleiben werden, wenn die nicht benötigt werden, aber wie gesagt, das sehen wir dann später, wenn wir uns mit Speicherverwaltung beschäftigen. Die restlichen Spalten, TTY, ist jetzt nicht so spannend, das gibt an welches Terminal ein Prozess gebunden ist, das muss man nicht unbedingt wissen, was das bedeutet. Dann die Spalte Status ist manchmal recht aufschlussreich, ja, die sagt, in welchem Zustand sich ein Prozess gerade befindet. Wir haben ja dieses Bild gehabt, ich gehe da gerade mal zurück, von den Prozesszuständen, ja, im Allgemeinen, dass also die wesentlichen Zustände laufend, bereit und blockiert sind. Und das sind eben verschiedene Zustände, die dann auch hier in der Prozessspalte wieder auftauchen, wobei Linux da etwas andere Wege als dieses Allgemeine geht, weil zum Beispiel bereit und laufend intern im Kernel ähnlich verarbeitet werden. Ein Prozess, der bereit ist, der hat ein R in der Spalte stehen und hier die meisten oder in diesem Fall alle Prozesse, die hier stehen, haben da ein S stehen, das heißt, die sind im Zustand Sleeping, die sind praktisch blockiert. Also die warten darauf, dass irgendein Ereignis eintritt, dass sie irgendwann weiterrechnen können. Wenn Sie da mal einen Prozess finden, der da ein Z stehen hat, Z steht für Zombie, und Zombie-Prozesse sind Prozesse, die eigentlich schon fertig sind, also die sind beendet und könnten im Prinzip aus der Prozesstabelle verschwinden. Aber vielleicht erinnern Sie sich, ich hatte Ihnen letztes Mal gesagt, wenn ein Prozess beendet wird, dann hat er einen Rückgabewert und diesen Rückgabewert gibt er an den Vaterprozess zurück. Ja, der kann ja mit Wait, mit dieser System Call Wait, kann er darauf warten, dass ein Kindprozess beendet wird. Und wenn jetzt der Vaterprozess gerade irgendwie selbst blockiert ist und nicht in der Lage ist, den Rückgabewert von seinem Sohnprozess auszulesen, also praktisch in Empfang zu nehmen, dann bleibt dieser beendete Sohnprozess so lange in der Prozesstabelle, bis das passiert ist. Wenn Sie also irgendwie es schaffen, eine Situation hinzukriegen, wo Ihr Vaterprozess irgendwie abgestürzt ist und nicht mehr weiterarbeiten kann und verschiedene Sohnprozesse sich beendet haben, dann haben Sie einen ganzen Haufen von Zombie-Prozessen in der Prozessliste, die Sie auch nicht entfernen können. Die gehen erst weg, wenn der Vaterprozess eben diesen Rückgabewert abgeholt hat. Und wenn er das nie tut und auch selbst nicht irgendwie beendet wird, dann bleiben diese Zombie-Prozesse da drin. Die tun aber nicht weh, also das ist nicht weiter tragisch, wenn die da sind. In der Spalte Start sehen Sie, wann der Prozess gestartet wurde. Ja, das kann eine Datumsangabe sein, wenn er schon älter als einen Tag ist. Und ansonsten ist es eine Uhrzeit, die sich auf den aktuellen Tag bezieht. Und in der Spalte Time sehen Sie, wie lange der Prozess schon aktiv war. Das heißt, wie lange er die CPU wirklich genutzt hat. Ja, das, also Time gibt nicht einfach den Wert von Start bis jetzt an, sondern wirklich nur die aktive Zeit, wo er rechnen konnte. Was Sie in der PS-Ausgabe nicht sehen können, ist die Prozessstruktur, ja, die Vater-Sohn-Beziehung zwischen den verschiedenen Prozessen. Sie können zwar PS noch weitere Optionen mitgeben, dann kriegen Sie auch zusätzlich noch die sogenannte Parent-Process-ID, also die Prozess-ID des Vaterprozesses angegeben. Und anhand dieser IDs können Sie sich dann natürlich diese Baumstruktur zusammensetzen. Aber da das nicht sehr übersichtlich ist, gibt es noch ein spezielles Kommando, was ich Ihnen auch im Praktikum, glaube ich, schon kurz gezeigt habe, was eben die Baumstruktur auch grafisch darstellt, durch so Einrückungen und Linienverbindungen. Und dann können Sie genau sehen, also der Init-Prozess ist die Wurzel von allem und dann alle Prozesse, die hier auf dieser Ebene zu finden sind, sind alles Sohn-Prozesse vom Init-Prozess. Ja, und dann zum Beispiel gibt es hier einen Prozess KDE-Init, der startet die grafischen Desktop KDE, wo dann wieder weitere Sohn-Prozesse erzeugt werden. Und so setzt sich das fort, sodass Sie eine schöne Baumstruktur kriegen. Ja, wenn Sie sich das Ganze um 90 Grad gedreht vorstellen, dann wächst so ein Baum nach oben. Bei PS3 habe ich hier die Option -P benutzt. P steht da wieder für Prozess-ID und darüber sehen Sie dann hinter den einzelnen Prozessen immer in Klammern, welche Prozess-ID das Ding hat. Wenn Sie die nicht verwenden, dann wird das nicht angezeigt und dann können Sie PS3 nicht verwenden, um zum Beispiel einen Prozess dann zu beenden, weil Sie dafür die Prozess-ID brauchen. Wenn Sie aus einer Shell heraus ein Programm gestartet haben und es nicht direkt mit diesem kaufmännischen UND in den Hintergrund geschoben haben, sodass Sie wieder einen neuen Befehlsprompt bekommen haben, sondern dieses kaufmännische UND weggelassen haben, dann ist ja die Shell blockiert. Ja, entweder weil direkt in demselben Terminalfenster Ihre Anwendung im Textmodus läuft oder weil ein grafisches Programm gestartet wurde und der Shell-Prompt erstmal nicht zurückkommt. Wenn Sie in so einem Zustand sind, dann können Sie fast immer mit Steuerung Z das gerade laufende Programm unterbrechen. Das hält dann an. Also wenn es zum Beispiel ein grafischer Editor ist oder sowas, was Sie gestartet haben, dann wird er nicht mehr auf Eingaben reagieren. Wenn Sie das Fenster aus dem Bildschirm raus und wieder reinschieben, so ein Stück, wird auch der Teil des Fensters, der kurz außerhalb war, wird nicht mehr aktualisiert. Also enthält dann irgendwas Undefinierbares. Also Reste, die irgendwie am Desktop-Rand zu sehen waren. Also es gibt dann Lust lustige Artefakte, weil dieses Programm komplett unterbrochen ist und damit auch die vielleicht regelmäßigere Aktualisierung des Fensterinhalts. Sie haben dann in der Shell zwei Befehle, wo Sie Einfluss darauf nehmen können. Wenn Sie FG wie Foreground eingeben, dann wird das unterbrochene Programm wieder im Vordergrund fortgesetzt. Ja, und das heißt, dass dann die Shell auch wieder blockiert ist. Dann können Sie wieder keine weiteren Shell-Befehle eingeben. Wenn Sie das nicht wollen, dann können Sie auch BG wie Background eingeben und dann arbeitet das Ding im Hintergrund weiter. Das ist im Prinzip dasselbe, als wenn Sie es direkt mit diesem kaufmännischen UND gestartet hätten. Ja, also auch wenn Sie zum Beispiel vergessen haben, das kaufmännische UND anzugeben, dann machen Sie einfach Ctrl-Z und geben dann BG ein und dann haben Sie im Prinzip dasselbe erreicht. Ja, was Sie im Praktikum auch schon kurz gesehen hatten, war, dass Sie mit Kill verschiedene Signale an den Prozess schicken können. Interessant sind dabei Stop und Cont, also Stop und Continue, die im Prinzip was Ähnliches machen wie Ctrl-Z und dann wieder Foreground. Also Sie können damit einen Prozess anhalten und wieder weiterlaufen lassen. Aber das funktioniert über dieses Kill-Kommando mit beliebigen Prozessen, also auch solchen, die Sie nicht aus der Shell heraus gestartet haben. Einzige Bedingung ist, der Prozess muss Ihnen gehören oder Sie müssen als Administrator arbeiten. Sie können als normaler Benutzer nur Ihre eigenen Prozesse mit Kill ansprechen. Und dann aber die am häufigsten verwendeten Signale sind Term, wie Terminate, ja, beenden und Kill, was zu einem Abschießen führt. Daher hat das Kommando auch seinen Namen, weil man es meistens dazu verwendet, einen Prozess zu unterbrechen. Ja, aber das ist nur die Standardnutzung. Der Unterschied zwischen Beenden und Abschießen ist der, wenn Sie einem Prozess das Signal zum Beenden schicken, die meisten Programme haben eine Routine eingebaut, die ein solches Signal abfängt. Das heißt, wenn ein Prozess dieses Term-Signal erhält, dann wird er nicht einfach sang- und klanglos verschwinden, sondern er erkennt das und startet dann eine Routine für den ja, irgendwie geordneten Ausstieg aus dem Programm. Das heißt, das können zum Beispiel offene Dateien noch geschlossen werden, eventuell geänderte Konfigurationen zurückgeschrieben und so weiter. Das ist im Prinzip vergleichbar damit, wenn Sie in dem Programm eine reguläre jetzt beenden Funktion aufrufen würden, aus dem Menü zum Beispiel Datei beenden. Wohingegen, wenn Sie einem Prozess das Kill-Signal schicken, dann ist er sofort weg. Na, das heißt also, offene Dateien werden nicht geschlossen und sie werden dann vom System geschlossen, aber möglicherweise werden keine noch zu schreibenden Daten irgendwie zurückgeschrieben. Na, das heißt also, einen Prozess mit Kill zu beenden, sollte man mit dem Signal Kill, das sollte man nur als letzten Ausweg verwenden. Es gibt dann auch noch Situationen, wo nicht mal dieses Abschießen funktioniert, wo Sie im Prozess gar nicht mehr loswerden. Das gilt zum Beispiel für einen Prozess, der noch auf das Ende einer IO-Operation wartet, die nie beendet wird, weil Sie zum Beispiel ein Gerät abgezogen haben, was angeschlossen war an den Rechner. Dann kann es sein, dass das sehr lange dauert und es kann auch sein, dass der Prozess überhaupt nicht mehr verschwindet, bis Sie das Betriebssystem neu starten. Ist aber in dem Fall auch nicht weiter tragisch, weil ein Prozess, der nicht weiterarbeiten kann, auch keine Ressourcen mehr belegt. Er belegt halt in der Prozessliste einen kleinen Eintrag und das ist aber auch schon alles. Wenn Sie sich erinnern, wir hatten dieses Kommando Jobs in der Shell, mit dem Sie eine Übersicht aller Prozesse anzeigen konnten, die Sie aus der Shell heraus gestartet hatten. Ja, das waren die sogenannten Jobs innerhalb der Shell und die sind praktisch daran zu erkennen, dass es sich um Kindprozesse dieser Shell behandelt. Und es gibt dieses Kommando disown, was Sie im Praktikum schon benutzt haben, was es nicht in jeder Shell gibt. Das gibt es in der Bash zum Beispiel, aber in der, welche war es jetzt, die Sie da haben, war es eine C-Shell? Oder was Sie im Praktikum hatten, das ist, glaube ich, eine TC-Shell. Ja. Also die hat das Kommando nicht, deswegen mussten Sie vorher eine Bash wechseln, um die Aufgabe richtig umsetzen zu können. Was das Ding praktisch macht, ist, dass es die Verbindung zur Shell löst im folgenden Sinne. Wenn Sie hier den Init-Prozess haben, ja, und dann hier irgendwelche anderen Prozesse und hier ist dann vielleicht eine Bash. Ja, und aus der Bash heraus haben sie einen Editor gestartet, gedit. So, und dieses gedit, das hat eine Job-ID. Job 1 meinetwegen. Und wenn sie jetzt an der Stelle sagen, disown %1, ja, das ist das Kommando, um Job 1 loszuwerden, dann ändert sich die Struktur und dieser Prozess wird direkt oben bei init aufgehängt. Ja, also das Ergebnis ist dann, dass sie immer noch den init-Prozess haben, hier irgendwas anderes in dem Baum, dann da die Bash und der gedit-Prozess hängt jetzt direkt am init-Prozess. Ja, und aus Sicht der Bash gibt es dann keinen Job mit der Nummer 1 mehr, der ist dann weg. Also das ist die Wirkungsweise von disown. Gut, zu diesem Kill habe ich noch eine Übersicht. Es handelt sich bei den Sachen, die Sie da an die Prozesse schicken, ja, um Signale. Und wenn Sie Kill mit der Option -L aufrufen, dann kriegen Sie eine Liste aller möglichen Signale, die Sie an den Prozess schicken können. Ja, einige davon hatte ich Ihnen schon vorgestellt. Die sind hier vielleicht für Sie nicht erkennbar grün hervorgehoben. Also ich kann es noch gerade so wahrnehmen, dass es grün und nicht schwarz ist. Zum Beispiel eben SIGHUB, also Hang-Up und Kill. Genau, das erste Signal, dieses Hang-Up-Signal hatte ich noch nicht besprochen. Dazu wollte ich noch kurz was sagen. Hang-Up ist ein Signal, was man bei vielen Programmen dazu verwenden kann, sie aufzufordern, eine Konfiguration neu einzulesen. Wenn Sie zum Beispiel einen Webserver laufen haben und ändern jetzt an der Konfiguration davon irgendwas, fügen irgendwelche neuen Domains hinzu, die Ihr Webserver auch verwalten soll, dann könnten Sie natürlich hingehen, den Prozess regulär beenden und einfach neu starten. Das ist aber relativ aufwendig. Alle laufenden Serverprozesse müssen dann beendet werden, wenn es möglicherweise mehrere sind. Und dann muss das Ganze neu initialisiert werden. Und es ist dann in der Regel einfacher, eben ein sogenanntes Hang-Up-Signal zu schicken. Und das wertet er aus und sagt, aha, ich soll meine Konfiguration neu einlesen. Das heißt, das Programm läuft ganz normal weiter, aber guckt eben in die Konfigurationsdatei nochmal neu rein und wird sich in Zukunft dann entsprechend den Änderungen anders verhalten. Okay. Ja, das war der Praxisteil, was Sie so als Anwender mit Prozessen machen können. Programmieren mit Prozessen haben wir ja im Praktikum schon gemacht. Was wir morgen im Praktikum dann noch sehen werden, ist Programmieren mit Threads und dazu erstmal ein paar Grundlagen. Ich habe es schon ein paar Mal immer so kurz erwähnt oder angedeutet, wenn wir was Allgemeines über Prozesse und Threads gesprochen haben. Vom Prinzip definiert man einen Thread als sogenannten Aktivitätsstrang in einem Prozess. Etwas umständliches Wort. Die Idee dabei ist einfach, dass Sie ein Programm entwickeln, wo Sie im Prinzip parallele Verarbeitung zulassen wollen. Ja, also Ihr Programm löst nicht eine einzelne Aufgabe, die strikt von vorne nach hinten abgearbeitet wird, sondern behandelt ein Problem, das sich irgendwie aufteilen lässt in Teilprobleme, die parallel bearbeitbar sind. Ja, und dann können Sie das Ganze in mehrere Threads packen, die alle zum selben Prozess gehören. Ja, Threads kann es also mehrere geben, möglicherweise auch beliebig viele. Und was das Wichtigste an einem Thread ist, im Gegensatz zu der Unterscheidung jetzt zu Prozessen, ist, dass alle Threads, die zu einem Prozess gehören, auf denselben Speicher zugreifen. Ja. Ich hatte ja mehrmals erwähnt, dass also das ganz Wichtige bei modernen Betriebssystemen ist, dass die Prozesse alle ihren eigenen Speicherbereich haben und es keine Möglichkeit gibt, wie ein Prozess in den Speicher eines anderen Prozesses reingucken oder vielleicht sogar reinschreiben kann. Ja, das ist sorgfältig getrennt und wenn wir uns später mit Speicherverwaltungen beschäftigen, dann werden Sie auch sehen, wie dieser Zugriffsschutz praktisch umgesetzt wird. Und wenn Sie jetzt mit Threads arbeiten wollen, dann werden Sie genau diese Sache ändern. Und zwar werden alle Threads, die zu einem Prozess gehören, eben die Möglichkeit haben, genau denselben Speicherbereich zu sehen. Na, Sie haben auch keine andere Möglichkeit, weil Sie haben nur genau denselben Speicher. Fast alle übrigen Sachen sind aber genau wie bei Prozessen schön separat. Also Threads können genauso wie eigenständige Prozesse eben ihren Programmablauf selbstständig durchführen und haben deswegen die ganzen anderen Eigenschaften, die so ein Prozess hat. Also sie finden einen eigenen Befehlszähler, einen Stack-Pointer und so weiter, auch die ganzen Hardware-Register, weil sie zwischen den Threads auch hin und her schalten können. Die Frage ist jetzt, wie ein Umschalten zwischen verschiedenen Threads stattfinden kann. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Es könnte sein, dass der reguläre Scheduler, ja, also das, die Komponente des Betriebssystems, die für den Wechsel zwischen mehreren Prozessen zuständig ist und die wir im übernächsten Kapitel sehen werden, dass die sich auch um die Threads kümmert oder dass sie es nicht tut. Wenn sie es nicht tut, dann brauchen sie eine User-Level-Bibliothek für die Threads. Das werden wir später noch sehen. Was gibt es jetzt für Gründe, warum man sowas machen sollte? Abgesehen davon, dass es häufig die Programmierung vereinfacht und das werden wir nachher auch noch an einem kleinen Beispiel sehen, ist es so, dass wenn Sie zum Beispiel ein Multiprozessorsystem haben, also mit mehreren echten CPUs drin, na, auch aktuelle Mehrkernmaschinen, 4 Kerne, sind ja inzwischen schon üblich, also dass Sie eine CPU mit 4 Kernen haben, da können 4 Berechnungen parallel stattfinden, dann ist es möglich, dass mehrere Threads wirklich zeitgleich arbeiten. Wenn Sie ein Programm haben, was nur aus einem einzigen Prozess besteht und nicht in Threads unterteilt ist, dann kriegen Sie auf so einer 4-Kern-Maschine den Prozess halt auf einem dieser Kerne zum Laufen. Ja, und er kann dann eben mit der Geschwindigkeit dieses einen Kerns kann er seine Sachen berechnen. Und die anderen 3 Kerne machen in der Zwischenzeit, rechnen andere Prozesse oder im schlimmsten Fall gar nichts, wenn Sie keine weiteren Prozesse im System haben und auch gerade keine internen Aufgaben des Betriebssystems zu erledigen sind. Wenn Sie aber Ihr Programm auf mehrere Threads aufteilen, dann können diese Threads alle gleichzeitig, also so viele wie Sie Prozessorkerne haben, können dann gleichzeitig laufen und damit sind Sie natürlich potenziell bis zu 4-mal so schnell fertig. Ja, wenn Ihr Programm sehr gut parallelisierbar ist, also die Aufgaben wirklich gleichmäßig auf die mehreren Threads verteilt werden können. Ein anderer Punkt ist die Frage, was passiert, wenn einer Ihrer Threads eine I/O-Operation anstößt. Na, wir hatten ja schon darüber gesprochen, prinzipiell ist es etwas, was so einen Prozess ziemlich aufhält. Ja, jedes Mal, wenn er irgendwie Daten von der Platte lesen will oder irgendeine andere Form von I/O-Operation macht, dann muss er die anstoßen und dann wird es sehr, sehr, sehr lange dauern im Verhältnis zur Rechengeschwindigkeit, bis diese I/O-Operation abgeschlossen ist und der Prozess dann weiterarbeiten kann. Wenn Sie jetzt aber mit mehreren Threads arbeiten und es so ist, dass Sie zum Beispiel in einen Thread alle I/O-Geschichten reinpacken können und in einem anderen Thread finden irgendwelche Berechnungen statt, die zunächst mal unabhängig von dieser I/O-Geschichte sind, dann kann es sein, wenn Sie das richtige Thread-Modell verwenden, dass eben nur Ihr I/O-Thread blockiert und die anderen rechnen weiter. Ja, das heißt, Ihr Gesamtprogramm kommt schon irgendwie schrittweise voran und nur der Teil, der sich mit I/O beschäftigt, der kommt nicht weiter. Das wird nicht immer möglich sein. Na, wenn vom Ablauf her Ihr Programm so ist, dass es immer sich kleine Datenmengen von der Platte holt, dann irgendwas damit macht und dann vielleicht einen Ergebniswert zurückschreibt, um sich dann den nächsten Aufgabenteil zu widmen, also wieder was von der Platte zu holen, dann können Sie mit dieser Parallelisierungsgeschichte nicht viel anrichten, weil Sie ja die neuen Daten, auf denen Sie rechnen, brauchen. Aber wenn Ihr Programm eher so aufgebaut ist, dass es einerseits diese Sache macht, Daten von der Platte holen, bearbeiten und zurückschreiben, gleichzeitig aber noch andere Dinge tut, die es nur im Hauptspeicher erledigt, wo es keine I/O-Operationen für braucht, dann kriegen Sie damit eine Beschleunigung hin, weil eben diese Teile, die nicht I/O-lastig sind, ständig durchrechnen können. Das funktioniert aber nur, und das werden wir nachher noch sehen, wenn das Betriebssystem weiß, dass Sie mit Threads arbeiten. Ja. Was ich damit meine, erkläre ich Ihnen noch weiter hinten, weil es gibt eben auch die Möglichkeit, dass das Betriebssystem Ihre Threads gar nicht kennt und nur den Prozess sieht. Ja, wenn es aber eben Sachen gibt, die gut parallelisierbar sind, dann ist es, wenn Sie das Ganze mit Threads machen, häufig viel übersichtlicher. Dazu habe ich Ihnen ein kleinstmögliches sinnvolles Beispiel mitgebracht. Ja, wenn Sie sich vorstellen, Sie haben ein Programm, was sehr langwierige Berechnungen durchführt und zwischendurch vielleicht irgendwelche Werte aktualisiert auf dem Bildschirm ausgibt, das aber andererseits auch auf Interaktionen von Ihnen wartet, mit denen Sie beispielsweise die Berechnungen beeinflussen können. Na, Sie sehen irgendwelche Listen von Kolonnen von Zahlen auf dem Bildschirm erscheinen und dann sagen Sie, das geht in die falsche Richtung und greifen ein in den Berechnungsablauf und wollen also über eine Benutzereingabe sagen, rechne bitte in einer anderen Weise weiter. Dann könnten Sie im Prinzip in einem einfachen Prozess etwas in der Form machen. Also Sie haben eine Endlosschleife, in der immer zunächst ein bisschen berechnet wird. Ja, das muss eine überschaubar kleine Menge an Rechenoperationen sein. Und danach testen Sie, hat es eine Benutzereingabe gegeben. Ja, und wenn ja, dann können Sie die eben verarbeiten und gegebenenfalls Teile der Berechnungen oder Berechnungsvorschriften ändern. Und wenn es keine gab, dann passiert halt nichts. In jedem Fall wird die Schleife dann wieder fortgesetzt und die Berechnung geht weiter. Ja, das heißt also, wenn so das Ding durchläuft, ohne dass Sie einmal eine Taste drücken, dann würde eben einfach alles gerechnet bis zum Schluss, bis das Ding irgendwann endet. Und wenn Sie zwischendurch was eingeben, dann ist gut. Das ist jetzt noch relativ klein, aber es zeigt schon, dass es da Schwierigkeiten gibt, weil wenn Sie zum Beispiel diese Berechnung sehr kurz machen, ja, dann werden Sie sehr häufig in diesen Abschnitt kommen, wo Sie auf eine Benutzereingabe prüfen, und zwar auch jedes Mal dann, wenn Sie gar keine Taste gedrückt haben. Ja, angenommen, das Ding rechnet immer nur eine Zehntelsekunde, dann würde er alle Zehntelsekunde gucken, haben Sie eine Taste gedrückt und das verbraucht Rechenzeit. Also damit würden Sie nur einen sehr kleinen Teil der Rechenzeit, die der ganze Prozess überhaupt kriegt, auch wirklich für die Berechnung nutzen. Andererseits, wenn Sie hingehen und sagen, nee, das Ding soll zügig rechnen und zwar immer 5 Sekunden lang, bevor wieder auf eine Benutzereingabe getestet wird, dann merken Sie das halt an einer schlechten Reaktionszeit. Ja, dann geben Sie was ein und erst nach 5 Sekunden reagiert das Programm auf Ihre Eingabe irgendwie. Und es kommt noch hinzu, wenn irgendwie in einem dieser beiden Vorgänge, im Rechnen oder im Prüfen der Benutzereingabe, es zu einem Fehler kommt, dann würde dieses Programm komplett hängen bleiben. Ja, wenn es die Benutzereingabe falsch verarbeitet und da irgendwie nicht weiterkommt, dann kann auch nicht weitergerechnet werden. Und andersrum, wenn die Berechnung irgendwie hängen bleibt, kommen Sie nie wieder an diesen Punkt, wo Sie die Benutzereingabe machen, mit der Sie zum Beispiel sagen könnten, bricht es ab oder sowas. Ja, das hat also verschiedene Probleme. Und das ist ja jetzt eine vereinfachte Darstellung, wenn Sie das dann in echt in der Form hinschreiben würden, dann kann der Code auch schnell ziemlich unübersichtlich werden. Wobei wir noch gar nicht darüber gesprochen haben, ob Sie dieses Rechner ein bisschen überhaupt in der Form hinkriegen. Ja, je nachdem, was Sie für Rechenprobleme haben, wie definieren Sie, was ein bisschen ist und wie können Sie sicherstellen, dass das immer gilt, ja, dass also immer nur eine gewisse Zeit lang gerechnet wird. Deswegen kann man dann hier ein Modell mit 2 Threads verwenden, die ich hier in so einem gemeinsamen Block eingeschlossen habe, um auszudrücken, das ist ein Prozess, der aber 2 Threads enthält. Und der erste Thread, T1, wäre jetzt hier für die ganzen Berechnungen zuständig und der zweite Thread für die Benutzereingabe. Und das sind jetzt eben parallele Stränge, ja, innerhalb eines einzelnen Programms. Und es wird also im Regelfall einfach dieser eine Prozess, dieser eine Thread seine Berechnungen durchführen und durch irgendeine Art von Scheduling kommt immer mal wieder auch der zweite dran und kann halt gucken, ob es eine Benutzereingabe gab oder nicht. Und weil es sich jetzt nicht um 2 Prozesse handelt. Das hätten sie vorher auch schon machen können. Einen Prozess, der rechnet und einen Prozess, der irgendwie ein Interface darstellt. Aber die hätten ja keinen gemeinsamen Speicher gehabt. Ja. Und dadurch, dass sie jetzt diese beiden Threads in einem einzelnen Prozess zusammen haben mit gemeinsamem Speicher, könnte jetzt aus der Benutzereingabe in dem T2-Thread könnte folgen, dass der direkt in den Programmspeicher reinschreibt und die Änderungen, die sie angeordnet haben über die Benutzereingabe, dass er die direkt in die richtigen Variablen reinschreibt. Ja, und dann würde sich sofort, wenn der Thread 1 wieder drankommt und mit seiner Rechnung fortfährt, würde sich sofort das Verhalten entsprechend ändern. Das würden Sie mit zwei Prozessen in der Form nicht hinkriegen, dann müssten Sie irgendeine Form von Prozesskommunikation machen. Dann müsste der zweite Prozess dem ersten ein Signal schicken, der würde dann vielleicht in der Datei reingucken oder irgendwas in der Art. Ja, es gibt auch Systeme, wo Sie komplexere Nachrichten zwischen Prozessen hin und her schicken können. Aber es wäre auf jeden Fall relativ umständlich und dieses Beispiel erleichtert die Geschichten eben. Okay, ein klassisches Beispiel für Dinge, die man mit mehreren Threads programmiert oder multithreaded gestaltet, sind Serveranwendungen. Und zwar geht es dabei um Server, die mehrere parallele Anfragen zulassen. Ja, klassisches Beispiel wäre ein Webserver oder ein Datenbankserver oder sowas. Ja, da kommen ja vielleicht, wenn das etwas Populäres ist, hunderte oder tausende Anfragen in der Sekunde gleichzeitig rein. Und die sollen alle irgendwie bearbeitet werden und das nicht in der sequentiellen Reihenfolge, dass die alle erstmal in eine Warteschlange gestellt werden, sondern schön sofort. Und das sieht in der Regel so aus, Ihr Serverprozess besteht aus einem kleinen Hauptprogramm, ja, das ist praktisch der Master-Thread, der Haupt-Thread. Und das ist nur eine Endlosschleife, wo der Prozess auf eine Kontaktanfrage wartet. Ja, öffnet dann also einen Port, baut eine Verbindung auf und für so eine neue eingehende Verbindung, also von draußen ist jetzt eine Anfrage reingekommen, wird praktisch sofort ein neuer Thread erzeugt, na, dem werden die Informationen über den zu benutzenden Port übergeben und damit ist dann der Thread dafür zuständig, die Anfrage zu beantworten. Während er noch dabei ist, zum Beispiel den Text der Anfrage entgegenzunehmen, ist Ihr Hauptthread, diese kleine Endlosschleife, aber schon wieder bereit und kann weitere Anfragen entgegennehmen. Ja, es kann also, wenn übers Netzwerk dann noch eine Anfrage reinkommt, geht es sofort weiter und es wird sofort der nächste Thread erzeugt, der vom Prinzip dasselbe macht wie alle anderen Threads, eben solche individuellen Anfragen bearbeiten. Und wenn dann irgendwo in einem der Threads die Verbindung praktisch beendet ist, ja, weil alles geschehen ist, der Server hat die Daten zurückgeliefert übers Netzwerk, die erfragt wurden, dann wird dieser Thread einfach beendet und verschwindet. Und da sind wir jetzt wieder an der Stelle, je nachdem wie Ihr Betriebssystem mit Threads umgeht, ist also an dieser Stelle keine neue Prozesserzeugung notwendig. Na, jedes Mal, wenn Sie einen neuen Prozess kreieren, haben Sie einen gewissen Verwaltungsaufwand, weil eben in die Prozesstabelle die Dinge eingetragen werden müssen. Es finden dann auch immer diese Prozesswechsel, das Umschalten zwischen den Prozessen statt. Und es kann eben sein, dass wenn Ihr Betriebssystem sich nicht mit den Threads beschäftigt, dass das das Programm selber macht und Sie nicht diese explizite Prozesserzeugung durchführen müssen. Ja, in jedem Fall werden keine separaten Speicherstrukturen irgendwie zur Verfügung gestellt, weil der Thread ja nie eigenen Speicher hat. Ja, das heißt, auch die ganzen Threads, die jetzt mehrere parallele Anfragen bearbeiten, die laufen alle im selben Speicherbereich wie dieser erste Hauptthread, der den Prozess praktisch gestartet hat. Sie können die Threads auch in der Shell anzeigen lassen. Ich weiß nicht, ob das noch lesbar ist für Sie, was Sie da sehen. Einige Buchstaben sind irgendwie zu Kugeln geworden. Also hier ist das Argument PS-ELF, wobei das ein großes L ist. Und über dieses große L geben Sie auch alle Threads aus. Ja, in der normalen PS-Ausgabe, die wir vorhin hatten mit dem Option PS-AUXW, Da kriegen Sie nur die Prozesse angezeigt. Und ein Prozess, der aus etlichen Threads besteht, taucht dann nur mit einer einzigen Zeile auf. Ja, praktisch der Master-Thread aus diesem Prozess. Wenn Sie aber die Option -L drin haben, dann kriegen Sie auch die Threads angezeigt. Das L steht für Lightweight Process, also leichtgewichtiger Prozess. Das ist die unter Linux und auch im Allgemeinen alternativ benutzte Bezeichnung für Threads. Ja, damit ist gemeint eben ein leichtgewichtiger Prozess, ist einer, der etwas weniger Verwaltungsaufwand benötigt als ein richtiger Prozess, ja, in dem Fall eben zum Beispiel keine separate Speicherverwaltung. Und hier können Sie jetzt sehen, in der Ausgabe kriegen Sie jetzt eine neue Spalte, LWP, ja, für Lightweight Process ID. Und wenn Sie sich das anschauen, hier MySQL ist ein Datenbankserver, dann sehen Sie in der Prozess-ID-Spalte haben diese ganzen MySQL-Threads alle dieselbe Prozess-ID. Ja, weil ein MySQL-Prozess gestartet wurde und alle Threads, die er erzeugt, gehören zu ihm. Die sind eins irgendwie. Und deswegen haben sie alle dieselbe Prozess-ID. Aber auf der Ebene der Threads kann man schon unterscheiden. Und der allererste Thread, der innerhalb eines Prozesses läuft, der praktisch so eine Art Master-Funktion hat, der erhält als Thread-ID dieselbe Nummer, die auch diese gesamte Struktur als Prozess-ID hat. Ja, also das ist hier die 27870. Die steht dann hier doppelt bei dem Master-Thread praktisch. Und alle übrigen Threads kriegen aber eine separate neue Thread-ID und die können Sie dann darüber unterscheiden. Wenn Sie versuchen, mit Kill irgendwie Signale zu schicken an einzelne Threads, dann ist das Verhalten unklar. Was in der Regel passiert ist, dass Sie den gesamten Prozess damit erreichen. Ja, wenn Sie also versuchen, zum Beispiel einen einzelnen Thread da abzuschießen über irgendeine von den Thread-IDs, dann werden Sie den ganzen Prozess damit beenden, weil diese Art der Kommunikation, Signale verschicken, nur auf Prozessebene funktioniert und nicht auf Thread-Ebene. Okay, ich habe jetzt schon ein paar Mal darüber gesprochen, der Kernel, also das Betriebssystem, kennt möglicherweise Ihre Threads oder kennt sie nicht. Dazu jetzt etwas mehr Detail. Ein einfaches Modell, wo das Betriebssystem selber keine Ahnung von Threads hat und auch nicht haben muss, ist das Modell der User-Level-Threads. Die Idee ist hier, dass Sie ein relativ einfach gestricktes Betriebssystem haben, das eine Prozessverwaltung hat, aber eben kein eigenes Thread-Konzept anbietet. Und deswegen muss, wenn Sie mit Threads arbeiten wollen, der Prozess selbst sich um diese Thread-Verwaltung kümmern. Das bedeutet nicht, dass Sie als Programmierer hingehen und jetzt selber ja, Routinen dafür entwickeln, wie Sie sowas wie Thread-Erzeugung basteln können und umschalten zwischen Threads und so weiter. Also so weit geht es nicht, sondern Sie können eine Thread-Bibliothek einsetzen, die Ihnen praktisch diese ganzen Funktionen zur Verfügung stellt. Sie binden also in einem C-Programm eine Header-Datei ein und wenn Sie es später kompilieren, dann müssen Sie es auch noch linken mit der entsprechenden Bibliotheksdatei. Und im Ergebnis stehen Ihnen dann Funktionen zur Verfügung, die sagen, mach mir einen neuen Thread. Ja, und diesem Aufruf geben Sie dann den Namen einer Funktion mit oder die Adresse, unter der eine Funktion erreicht werden kann innerhalb des Programms. Und dann kriegen Sie eben mehrere Threads. Aber das Ganze läuft ausschließlich über eine normale Programmbibliothek, die Sie einfach hinzugelegt haben. Das heißt, aus Sicht vom Betriebssystem haben Sie einen einfachen Prozess, der irgendwas macht. Ja, was das ist, interessiert das Betriebssystem nicht. Und insbesondere weiß es eben explizit nicht, dass Ihr Programm multithreaded ist. Und das hat Vor- und Nachteile. Der größte Nachteil ist, wenn Sie in einem einzelnen Thread jetzt eine I/O-Operation anstoßen. Ja, nehmen Sie an, dass hier der erste Thread, dieser obere Bereich hier, ist der User-Level-Bereich, wo sich ja alles abspielt in diesem Modell. Nehmen Sie an, dass der linke Thread also einen Plattenzugriff initialisiert. Ja. Das Betriebssystem sieht nur, Ihr Prozess hat einen Plattenzugriff ausgelöst. Ja, und dann wird es den ganzen Prozess blockieren. Solange bis diese IO-Operation abgeschlossen ist, ja, dann wird der Prozess irgendwie wieder wach gemacht. Und die übrigen Threads, die vielleicht gleichzeitig vorhanden sind und die möglicherweise gar nichts mit der IO-Geschichte zu tun haben, die könnten ja in der Theorie weiterrechnen, aber in diesem Modell können sie es nicht, ja, weil das Betriebssystem gar nicht weiß, dass es sie gibt, weil die nur über eine Bibliothek überhaupt konzeptuell zur Verfügung gestellt werden. Und dann geht halt nichts. Das ist der Hauptnachteil in diesem Modell. Vorteil ist, die ganze Hin- und Herschalterei zwischen den verschiedenen Threads, die ganze Verwaltung, auch das Erzeugen von neuen Threads, Zerstören von Threads und so weiter, dieser Verwaltungsaufwand, der dafür nötig ist, der ist sehr klein, weil sie keine Art von Prozesswechsel ausführen müssen. Ja. Wenn Sie richtige Prozesse hin und her wechseln, das macht ja das Betriebssystem, der Scheduler, den wir noch kennenlernen werden, und da passiert eine ganze Menge. Erstmal muss der laufende Prozess unterbrochen werden, Sie schalten in einen anderen Modus, ja, wo das Betriebssystem selbst läuft und mehr Rechte hat. Das muss dann irgendwelche Dinge sichern und aus der Prozesstabelle Informationen über den nächsten Prozess holen und irgendwann dann wieder in den normalen Betriebsmodus schalten, damit der neue Prozess weiterarbeiten kann. Und diese ganzen Aufwand müssen Sie hier nicht betreiben, weil Ihre Thread-Bibliothek einfach dafür sorgt, dass Sie zwischen den verschiedenen Threads hin und her schalten. Ja, Sie sparen damit also eine Menge Aufwand beim Hin- und Herschalten. Und das ist auch einer der Gründe, weswegen diese Dinger auch Lightweight Processes genannt werden, weil alles, was mit ihrer Verwaltung eben sehr Verwaltung zusammenhängt, sehr unaufwendig ist. Ja, sie haben also in diesem Modell eine sehr hohe Effizienz, aber eben das Problem, dass im Fall einer IO-Operation der ganze Prozess stehen bleibt. Das Gegenkonzept dazu sind die Kernel-Level-Threads. Wenn Sie das jetzt hier schon vom Bild sehen, hier unten ist der Bereich, in dem der Kernel praktisch was tut und da oben ist der User-Space, ja, dann können Sie sehen, hier sind die Threads direkt im Kernel aufgehängt und das bedeutet, dass Sie auf Betriebssystemebene einen Scheduler haben, der sich um diese Threads kümmert. Und auch das Betriebssystem stellt die Funktionen zur Verfügung, um einen neuen Thread zu erzeugen oder wieder zu löschen. Vom Handling her, wenn Sie jetzt konkret Ihr eigenes Multithreaded Programm schreiben, kann das genauso aussehen. Ja, das Betriebssystem kann dieselben Thread-Erzeugungsfunktionen bereitstellen, wie in dem Modell vorher Ihre Bibliothek. Ja, die können denselben Namen haben, dieselben Parameter, was Sie übergeben müssen, um einen neuen Thread zu erzeugen. Es kann sich alles genau gleich verhalten aus Sicht des Programmierers. Aber vom Konzept her ist es was ganz anderes, weil eben jetzt wirklich eine Betriebssystemfunktion benutzt wird. Genauso wie Sie über den System Call Fork einen neuen Prozess erzeugen, was dann Aufgabe des Betriebssystems ist, wird in diesem Fall halt eine Betriebssystemfunktion aufgerufen, um einen neuen Thread zu erzeugen. Und das Umschalten zwischen mehreren Threads läuft dann auch über einen Scheduler. Das kann ein spezieller Thread-Scheduler sein, der nur die Aufgabe hat, innerhalb eines Prozesses zwischen den Threads zu wechseln. Oder es kann auch ein verallgemeinerter Prozess-Scheduler sein, der alle Prozesse und die eventuell enthaltenen Threads kennt und praktisch den Gesamtüberblick hat. Ja, ist beides möglich. In jedem Fall ist aber dann der Scheduler zwischen, im Betriebssystem aufgehängt. Und das bedeutet, das ist der unterste Punkt da, wenn Sie jetzt zwischen zwei Threads hin und her wechseln, müssen Sie wieder einen ähnlichen Aufwand betreiben wie beim normalen Prozesswechsel. Ja, also erstmal wieder dieser Übergang vom normalen Modus in den Betriebssystemmodus mit privilegierten Rechten und dann halt in den ganzen Prozess- und Thread-Tabellen nachgucken, was ist zu tun. Das ist also vergleichsweise dann sehr aufwendig. Ja, dieses Umschalten zwischen Threads wird fast genauso teuer wie das Umschalten zwischen Prozessen. Aber Sie gewinnen etwas ganz Wichtiges damit, nämlich die Möglichkeit, dass ein einzelner Thread, der durch eine IO-Operation blockiert, nicht den ganzen Prozess lahmlegt. Ja, wenn es nämlich jetzt dazu kommt, dass hier der linke Thread eben eine IO-Operation anstößt, dann weiß das Betriebssystem zwar auch, welcher Prozess das ist, aber es sieht noch genauer, es ist der linke Thread gewesen. Und dann kann es diesen linken Thread blockieren, für das, dass es wartet, ja, auf das Endergebnis der IO-Operation. Aber die übrigen Threads können vom Scheduler weiter ausgeführt werden. Okay, so haben wir also zwei Modelle, die User-Level-Threads und die, ja?
Und vom Programmieren ist der einzige Unterschied, dass einmal eine Bibliothek eingebunden wird und einmal eine Betriebssystemfunktion.
Ja, also tatsächlich würden Sie sogar auch im Kernel-Level-Thread-Modell eine Bibliothek einbinden, weil Sie nicht direkt die System-Calls dafür verwenden würden.
Und wie erkennt man dann quasi, welches von den beiden Konzepten verwendet wird?
Also wenn Sie es nicht wissen, dann können Sie einfach ein Programm schreiben, was eben zwei Threads macht. Der eine ruft eine IO-Operation auf und der andere versucht in der Zwischenzeit irgendwas zu rechnen. Und wenn der weiterrechnet, obwohl der erste Thread auf IO wartet, dann wissen Sie, dass Sie Kernel-Level-Threads haben. Wenn das Ding komplett blockiert, wissen Sie, ja. Oder auch wenn Sie eben sich sämtliche Optionen des PS-Kommandos anzeigen lassen und keine finden, die Ihnen Threads anzeigt, dann wissen Sie auch, das System hat keine echten Kernel-Level-Threads. Ja, also wir haben zwei Modelle von diesen Threads und beide machen nicht so richtig glücklich. Ja, das eine ist hier, das ist gut für IO-Geschichten, die irgendwie parallel laufen sollen, aber es ist teuer, ja, weil jedes Mal, wenn ein Wechsel der Threads stattfindet, sehr viel Rechenarbeit nötig ist, weil das Betriebssystem involviert ist. Na, und das andere Modell mit den User-Level-Threads ist zwar elegant, schlank, schnell, aber es versagt völlig, wenn ein Thread blockiert. Ja, wenn Sie sich das nicht leisten können, dass eben das Blockieren eines einzelnen Threads den ganzen Prozess aufhält und Sie haben nur User-Level-Threads, dann können Sie das Programm so nicht schreiben. Dann müssen Sie doch wieder mehrere Prozesse machen, die unabhängig, komplett unabhängig voneinander sind und das verursacht wieder anderen Ärger, weil Sie dann eben nicht mehr den gemeinsamen Speicher haben. Also ist alles eine Krux und deswegen hat man in modernen Systemen ein gemischtes Modell. User- und Kernel-Level-Threads. Und das ist richtig elegant, weil Sie jetzt die Vorteile aus beiden Welten kombinieren können. Ja, Sie haben einmal hier unten auf der Ebene des Betriebssystems haben Sie Ihre Kernel-Level-Threads und trotzdem verwenden Sie aber eine Thread-Bibliothek, die auch User-Level-Threads erzeugt. Und Sie können jetzt diese Kernel-Threads wie einen Slot verwenden. Ja. Das würde so funktionieren, dass wenn Sie Ihr Programm starten, dann erzeugt es zum Beispiel direkt, um jetzt diese Grafik hier als Beispiel zu nehmen, erzeugt es direkt zwei Threads auf Kernel-Ebene. In dem einen läuft Ihr Hauptprogramm und der andere ist erstmal leer. Da passiert erstmal nichts. Und wenn Sie jetzt über die Thread-Bibliothek hier Threads erzeugen, dann werden die im User-Level-Bereich erzeugt. Also das Erzeugen kostet erstmal nichts. Und dann kommt aber der Trick, Sie können jetzt einzelne Threads diesen Kernel-Level-Threads zuordnen. Sie schieben die praktisch in so einen Slot rein. Und das heißt, Sie knüpfen die Ausführung einzelner User-Level-Threads daran, dass die in einem bestimmten Kernel-Level-Thread laufen. Und wenn Sie das jetzt so machen, dass Sie die ganzen IO-lastigen Geschichten, ja, die im User-Level-Bereich vielleicht auch auf mehrere Threads aufgeteilt sind, wenn Sie die in einen Kernel-Thread reinstecken und alle anderen Geschichten in einen anderen Kernel-Thread, dann würde Folgendes passieren, ja, wenn wir etwa diese Zuordnung hier haben, die beiden User-Level-Threads gehören zu diesem Kernel-Level-Thread und da hinten der gehört zu dem, dann würde Folgendes passieren, wenn jetzt dieser Thread hier, dieser User-Level-Thread irgendwas tut, was eben ein Blockieren durch I.O. hervorruft, ja, dann wird praktisch dieser Kernel-Level-Thread, der wird tatsächlich blockiert. Ja. Aber zu dem Prozess gehört dann noch der zweite Kernel-Level-Thread und was darin stattfindet, das kann weiterarbeiten. Und wenn Sie dem eben etwas zugeordnet haben, was noch rechnen kann, ja, dann geht es weiter. Also ganz cleveres Modell Und dadurch, dass sie jetzt in diesem Beispiel mit einer fixen Anzahl von Kernel-Level-Threads arbeiten, haben sie also nicht diesen hohen Kostenfaktor für das Erzeugen und Zerstören von Threads. Ja, das passiert weiterhin hier oben im User-Level-Bereich. Da können Sie immer wieder neue Threads machen und wieder wegnehmen und das immer nur zu dem Preis, wie es im User-Level-Modell stattfindet. Und das hier unten passiert nur einmal beim Starten des Prozesses, werden halt einmalig diese beiden, in dem Fall Kernel-Level-Threads, erzeugt. Ja, und damit fahren Sie eben dann ein Modell, was fast immer nur die günstigen oder niedrigen Kosten des User-Level-Modells bringt, Ihnen aber auch die Möglichkeit gibt, eben diese I.O.-Geschichten zu machen, ohne dass der ganze Prozess blockiert. Nächste Folie hat nur noch mal alle drei Varianten in der Übersicht. Ja, haben Sie dazu Fragen? Ja.
Also beim User-Level muss ich ja entsprechend programmieren mit den Bibliotheken. Beim Kernel-Level werde ich wahrscheinlich auch die Bibliotheken verwenden, weil ich die System-Calls nicht zwingenderweise weiß. Wie ist es jetzt beim gemischten Modell? Schreibe ich dann da auch schon von vornherein so fix, okay, das muss in dem Bereich gemacht werden, das muss in dem Bereich gemacht werden, oder schreibe ich einfach allgemein meine Threads, teile die ineinander auf und hoffe, dass das System das dann richtig versteht?
Also auf den Systemen, die ich kenne, können Sie die Aufteilung nicht selber vornehmen, sondern das System macht es von selbst. Da kriegen Sie dann wahrscheinlich genauso viele Kernel-Level-Threads wie User-Level-Threads. Aber es ist prinzipiell denkbar, dass Sie eine Nicht-Standard-Thread-Bibliothek benutzen, wo Sie diese Informationen angeben können. Ja, also das ist jetzt nicht das, ein Modell, was Sie dann in der Form verwenden, dass Sie eben sagen, dem Programm schon beim Programmieren direkt, erzeuge drei Kernel-Level-Threads und dann sagen Sie später, ich will diesen User-Level-Thread jetzt in dem ersten Kernel-Level-Thread haben. Das sehen die Thread-Bibliotheken, die ich kenne, nicht vor. Also standardmäßig POSIX-Threads oder sowas im Unix-Umfeld, da kann man das nicht machen. Aber Sie hätten theoretisch die Möglichkeit. Ja, Sie können eine eigene Thread-Bibliothek schreiben, wenn Sie etwas in der Form machen wollen, die dieses Modell dann fährt. Okay, wenn Sie bis dahin keine weiteren Fragen haben, dann machen wir jetzt Päuschen bis, was haben wir, 8 bis 13 nach. Dann machen wir weiter. Zur Thread-Theorie noch eine letzte Geschichte. Wir haben ja über die Prozesszustände gesprochen. Ja, und Sie sehen da unten nochmal die wichtigsten Prozesszustände und das sind gleichzeitig auch die wichtigsten Thread-Zustände, ja, weil Threads sich genauso wie Prozesse eben auch in verschiedenen Zuständen befinden können. Es kann ja, wenn Sie nur eine CPU haben, ja, dann haben wir das alte Modell, ein einziger Prozess kann nur ausgeführt werden zu einer Zeit. Und dasselbe gilt natürlich auch, wenn Sie die Prozesse nochmal weiter in Threads untergliedern, dann kann auch maximal ein Thread von einem Prozess gleichzeitig laufen. Das heißt, die übrigen Threads würden sich dann in einem Zustand Running befinden. Wenn Sie diese Kernel-Level-Threads haben, dann können die auch einzeln durch I.O. eben blockiert sein und sich damit auch in den Zustand blocked befinden. Es gibt aber viele Zustände, die sich nicht von Prozessen auf Threads übertragen lassen. Sowas wie swapped beispielsweise, das hat wenig Sinn. Ja, warum ist das so? Wenn Sie sich erinnern, was war der Zustand swapped? Das war dieses einfache Swapping-Modell. Also wenn wir von swapped sprechen, dann meinen wir hier, der gesamte Speicher eines Prozesses ist ausgelagert auf die Platte. Ja, und wenn Sie das jetzt für Threads betrachten, was würde das bedeuten? Sie haben einen Prozess, der aus drei Threads besteht und der erste Thread wäre ausgelagert auf Platte und die anderen beiden nicht. Ja, also was würde man damit anfangen? Das würde heißen, der Hauptspeicher des ersten Threads ist komplett auf Platte und der von den übrigen nicht. Aber die haben ja denselben Speicher. Ja, es geht also nicht. Wenn also ein Thread in einem Zustand swapped wäre, müssten alle anderen es auch sein. Und damit hat es keinen Sinn, das als separate Zustände irgendwie zu notieren. Auch sowas wie Sleeping, ja, oder suspendiert zum Beispiel. Suspendieren können Sie in einem Unix-System nur Prozesse. Sie können nicht einen einzelnen Thread mit diesem Kill-Befehl, kill-sus, können Sie nicht einen einzelnen Thread anhalten und sagen, du rechnest nicht weiter, die anderen Threads aber schon. Das geht nicht, weil Sie nur komplette Prozesse ansprechen können. Na, deswegen gibt es eine Reihe von Prozesszuständen, die eben wirklich exklusiv nur für Prozesse sinnvoll sind und bei Threads nicht zu finden sind. Der nächste Block enthält jetzt Sachen, die ich Ihnen entweder schon letzten Donnerstag gezeigt habe oder morgen zeigen werde. Also Sie haben ja schon ein bisschen mit Prozessen rumgespielt unter Linux und morgen werden wir das Ganze dann noch mit Threads machen. Sie werden also die Standard POSIX-Thread-Funktionen kennenlernen und deswegen können wir jetzt einen Haufen Folien überspringen, die Sie zum Teil dann morgen sehen werden. Was ich Ihnen hier noch erzählen möchte, ist ein bisschen über den internen Verwaltungsstrukturen, ja, wie Linux jetzt Prozesse und Threads verwaltet. Dazu ist erstmal wichtig, dass der Kernel so grundsätzlich keinen Unterschied macht. Ein Prozess und ein Thread ist für den erstmal das Gleiche. Intern heißen die Dinger alle Thread oder Task. Und Prozesse und Threads unterscheiden sich nur durch ein paar Eigenschaften. Ja. Also Sie können dann zum Beispiel, weil innerhalb von diesen Listen wird sowohl eine Prozess-ID als auch eine Lightweight Process-ID, also eine Thread-ID gespeichert. Und dann können Sie natürlich schon, wenn Sie sich die Nummern angucken und feststellen, da sind mehrere Einträge mit derselben Prozess-ID, dann können Sie schon daran erkennen, aha, das müssen Threads sein, die zum selben Prozess gehören. Wohingegen Sachen, die nur ein einziges Mal mit einer Prozess-ID auftauchen, dann offensichtlich Anwendungen sind, die keine eigenen Unterthreads praktisch erzeugen, sondern reine Prozesse sind. Darüber hinaus finden Sie dann auch noch Hinweise auf den genutzten Speicher und der wird bei allen Threads gleich sein. Ja, also da ja Threads nicht verschiedene Speicherbereiche haben, werden die Verwaltungsinformationen, die mit Speicher zu tun haben, in allen Einträgen identisch sein, ja, wenn es sich um Threads desselben Prozesses handelt. Vom Prinzip haben Sie eine einfache Prozessliste in Linux, durch die Sie, weil sie doppelt verkettet ist, vorwärts und rückwärts laufen können. Diese Liste sagt noch nichts darüber aus, in welcher Reihenfolge die Programme ausgeführt werden, sondern es ist zunächst mal nur eine allgemeine Verwaltungsstruktur, damit Sie schnell über diese Liste gucken können, was habe ich alles für Prozesse im System. Ja, also die können Sie einfach, das ist mit Hilfe von Zeigern halt irgendwie verpointert, können Sie einfach vom Anfang bis zum Ende durchlaufen und damit alle Prozesse aufzählen, die im System sind. Die Prozesse und die Threads, ja, die tauchen da auf, wie sie gerade kommen. Und für jeden einzelnen Prozess oder Threads haben Sie also einen separaten Eintrag da drin und das Ganze ist eine Struktur, die sich Task Struct nennt. Und wenn Sie sich das mal anschauen wollen, wenn Sie den Linux Kernel auspacken, dann finden Sie in der Datei, die ich hier angegeben habe, die praktisch Scheduler-Definitionen enthält, entfinden Sie die Definition von diesem Task Struct und das ist ziemlich lang. Also es sind 132 Zeilen und es steht immer in Kommentaren dahinter, was das für Dinge sind, die da drin gespeichert werden. Da finden Sie alles Mögliche. Ein Auszug davon, ganz wenige Zeilen, zeige ich Ihnen auf der nächsten Folie. Es ist hier auch festgelegt, was die maximale Prozess-ID ist. Die ist auf Linux-Systemen, auf den aktuellen jedenfalls, 32.000 noch was. Ja, das heißt, Sie speichern die Prozess-ID in einem Short-Integer. Die Liste hat prinzipiell kein Anfangselement, dadurch, dass es ja ein Ring ist, also das letzte Element auch wieder auf das erste zeigt, können Sie sich irgendeinen Prozess nehmen und von da ausgehend durch die Liste durchgehen. Hier sehen Sie jetzt ein paar der, ja, das ist wahrscheinlich wieder nicht gut lesbar, ein paar der Dinge, die definiert sind in dieser Scheduler-Datei. Unter anderem sehen Sie hier die Nummern, die als Prozessstatus eingetragen werden können. Ja, und da finden Sie Werte, das ist kaum lesbar, Task Running, Task Interruptible, Task Uninterruptible und so weiter. Und die haben verschiedene Bedeutungen und dazu erstmal nochmal hier das allgemeine Zustandsbild. Ja, also Running, Ready und Blocked waren ja die klassischen Zustände jetzt im allgemeinen Modell, zwischen denen Prozesse hin und her wechseln. Und bei Linux ist es so, dass der Zustand Task Running sowohl für wirklich laufende als auch für bereite Prozesse verwendet wird. Ja, das heißt, wenn Sie durch die Liste durchgehen, sehen Sie auf den ersten Blick keinen Unterschied zwischen einem Prozess, der läuft, und einem, der bereit ist. Das finden Sie dann an anderer Stelle. Und dieser Zustand blockt, der zerfällt unter Linux in zwei Zustände, dieses Task Interruptible und Task Uninterruptible. Das hat was damit zu tun, ob dieser Art Schlafzustand, in dem der Prozess sich befindet, ob der unterbrechbar ist oder nicht. Wenn ein Prozess auf eine I/O-Operation wartet, dann ist er in einem nicht unterbrechbaren Zustand. Das heißt, er wird zum Beispiel auch auf Signale nicht reagieren. Ja, solange die I/O-Operation nicht abgeschlossen ist, erreicht diesen Prozess gar nichts. Wenn Sie dem Signal hinschicken, dann wird es in irgendeiner Warteschlange gespeichert, ja, damit er es noch auswerten kann, wenn er irgendwann wieder läuft. Aber er kann nicht dadurch aus diesem Schlaf rausgerissen werden. Und dann gibt es eben einen ganzen Haufen weiterer Zustände, die wir nie in irgendwelchen solchen Diagrammen sehen werden, weil sie nicht so wichtig oder spannend sind. Zum Beispiel eben dieses Task Zombie, wo ich Ihnen schon was zu erzählt hatte. Ja, Rückgabewert konnte noch nicht vom Vaterprozess gelesen werden im Fall eines beendeten Prozesses. Und wenn Sie in diese Datei reingucken, dann finden Sie noch einen ganzen Haufen weiterer Zustände, die wir uns aber auch nicht im Detail anschauen müssen. Interessant ist halt nur zu sehen, dieses allgemeine Modell ist in leicht variierter Form direkt auch im Linux-Kernel-Code nachzulesen. Okay, jetzt hatte ich Ihnen gesagt, dass Sie die ganzen Prozesse und Threads in einer einfachen, doppelt verketteten, ringartigen Liste finden. Es wird daneben aber auch noch Informationen über die Verwandtschaftsverhältnisse gespeichert, in Form von verschiedenen zusätzlichen Pointern, die dann an andere Stellen zeigen. Ich habe Ihnen hier erstmal das Modell von älteren Linux-Versionen gezeigt, weil es recht übersichtlich ist. Und da ist es so, dass Sie also von einem Vaterprozess aus können Sie ja mehrere Kindprozesse haben. Und der Vater merkt sich nur in einem speziellen Zeiger das jüngste Kind. Ja? Also das heißt praktisch das sind die Verwaltungsstrukturen. Ja? Nicht der Prozess selber hat diese Informationen, sondern in der Prozessliste, wo jeder Prozess ja diese Task Struct hat, wo alle möglichen Dinge drinstehen, da steht für jeden Prozess unter anderem drin, wer ist mein jüngstes Kind. Ja? Und von jedem Prozess aus, der sozusagen Geschwisterprozesse hat, ja, die er sich also mit demselben Vaterprozess teilt, oder die sich denselben Vaterprozess teilen, gibt es dann Zeiger zum älteren Kind oder zum jüngeren Kind. Ja, in dem Fall, dass Sie schon das jüngste Kind sind, gibt es keinen Zeiger zu einem jüngeren Kind, also ist ein Nullpointer, damit Sie dann sehen, es gibt nicht noch ein jüngeres. Und genauso auch hier vom ältesten Kind gibt es keinen Zeiger zu einem älteren Kind. Außerdem zeigt jedes Kind mit einem Zeiger auf seinen Vater. Ja, das ist hier dieser Parent Pointer, der geht von allen Kindprozessen aus nach oben. Und darüber können Sie praktisch dann, wenn Sie irgendeinen Prozess haben, relativ leicht von dort aus den Prozessbaum aufspannen. Ja, also gucken, welche Kindprozesse gibt es, können die alle aufzählen, dass Sie keinen verpassen, indem Sie mit dem jüngsten Kind anfangen und bis zum Ende dieser Geschwisterreihe folgen. Und dann, wenn Sie wollen, eben noch weiter nach unten, nach weiteren Kindern, Enkelkindern und so weiter suchen, wenn Sie so eine Bezeichnung benutzen wollen.
Was ist der OPPTR-Pointer? Der ganz erste? Struktas-
Wo?
Oben in der Zeile Struktaskstruck, dann POPPTR.
Das da. OPPTR. Klingt wie old. Das weiß ich nicht. Also der ist hier im Bild auch nicht drin. Also es wäre theoretisch denkbar, aber das ist jetzt wirklich nur geraten, dass ein ehemaliger Vaterprozess darin gespeichert wird. Ja. Also wenn Sie zum Beispiel diese Disown-Geschichte machen, wo Sie die Aufhängungen an bestimmten Prozessen ändern, dass das eventuell da drin ist, aber das ist jetzt echt nur geraten.
Bei jedem Auftritt von Fork bekomme ich direkt die ganzen Pointer gesetzt, oder?
Ja, die werden automatisch dann gesetzt. Also wenn Sie jetzt hier, wenn Ihr Fork jetzt hier, also Ihr Vaterprozess hier nochmal Fork macht, dann entsteht ja ein neues Kind. Und das muss hier in diese Reihe natürlich eingebunden werden. Also zunächst mal wird der Vater auf das neue Kind zeigen, weil das ist dann das Jüngste, das kommt dann hier nach links. Es hat dann noch den Zeiger zum ehemals jüngsten Kind, das wird dann von dem neuen Prozess aus verzeigert nach da. Ja? Der Zeiger nach da wird auch gesetzt und hier hinten muss nichts angepasst werden. Also es ist relativ leicht, ein weiteres jüngstes Kind einzutragen. Deswegen fängt man auch mit dem jüngsten Kind an. Ja, also, dass der Vater auf das jüngste Kind zeigt. Sie könnten das Ganze auch andersrum machen und den Vater auf das älteste Kind zeigen lassen. Aber wenn Sie dann einen neuen Prozess mit Fork vom Vater aus jetzt erzeugen, dann müssten Sie sich erst hier durch die ganze Liste durcharbeiten. Und wenn Sie vielleicht 100 Kindprozesse haben, dauert das halt eine Weile. Ne? Deswegen fängt man mit dem jüngsten Kind an, um neue, weitere Kinder schnell in die Listen eintragen zu können. Also das ist die Darstellung, wie man sie bei alten Linux-Kernel-Versionen hat. Bei neuen Versionen haben sie nur noch Listen mit Kindern und Geschwistern. Ja, das heißt, in einem Prozess, also sie haben natürlich immer den Verweis auf den Vaterprozess und dann haben sie hier einen Verweis auf eine Liste, wo alle Kindprozesse drin sind und hier alle Geschwisterprozesse praktisch, sodass sie nicht mehr dieses explizite jüngstes oder ältestes Kind haben, sondern sie tragen das dann einfach irgendwo in die Liste ein. Ja, vom Prinzip funktioniert das immer noch genauso. Wenn jetzt in dieser Situation ein neues Kind erzeugt wird, ja, dann wird es halt in die Liste der Children aufgenommen und bei Sibling, also bei den Geschwistern, da kann es auch einfach eingetragen werden. Ja, weil das auch doppelt verkettete Listen sind, die als Ring angeordnet sind, da spielt es dann im Prinzip keine Rolle, wenn Sie jetzt als Jüngsten oder Ältesten betrachten. Also Sie wollen einfach dann in diesem Modell keinen mehr als speziellen Prozess irgendwie auszeichnen. Ja. Wenn Sie dann alle Geschwisterprozesse rausfinden wollen, können Sie einfach aus der aktuellen Prozessstruktur heraus auf diese Liste Sibling zugreifen und die einfach durchverfolgen, bis Sie wieder am Ausgangspunkt angekommen sind. Und im Linux-Kernel gibt es Standard-Makros dafür, um durch so eine Liste durchzugehen. Ja, das ist dieses List for each. Und wenn Sie da als List dann Sibling eingeben, dann kommen Sie da einfach durch alle durch. Ja, also hier haben wir jetzt Zugriff auf alle Kindprozesse. Ja, dieses List ist praktisch eine Schleifenvariable. Current ist der aktuelle Prozess, ja, zeigt also auf diese Task-Struct-Struktur vom aktuellen Prozess und dann eben auf Children mit dem Zeiger. Ja, und dadurch haben Sie praktisch Zugriff auf diese Children-Liste und dieses List for each wird dann jetzt durch alle durchgehen und mit List-Entry kriegen Sie dann jeweils den Verweis auf den Task-Struct, der dahinter steht. Ja, das sind beides Makros, die dann in was anderes übersetzt werden. Und dieses List for each sorgt auch dafür, dass Sie nicht versehentlich eine Endlosschleife machen, weil Sie, weil das Ganze ja ein Ring ist, dass Sie wieder von vorne anfangen, sondern das achtet eben darauf, wenn Sie am Ausgangspunkt angekommen sind, dass die Schleife dann abbricht. Und genauso können Sie von jedem Prozess aus sich durch diese Prozesshierarchie bis ganz nach oben hocharbeiten, indem sie in der Schleife mit dem aktuellen Prozess anfangen und dann immer zum Parent-Prozess wechseln. Ja, dann müssen sie irgendwann oben am Init-Prozess ankommen. Und das könnten sie eben nutzen, um einfach den Weg bis oben alle Eltern- und Elternprozesse anzuzeigen. Okay, etwas Interessantes, was Unix-Systeme machen, ist, dass Prozesse in sogenannte Prozessgruppen und Sessions eingeteilt werden können. Dafür haben sie in dieser Task-Struct-Struktur noch eine Unterstruktur, die sich Signal-Struct nennt. Das müssen Sie sich nicht merken, wie jetzt die einzelnen Strukturen da heißen. Diese Code-Beispiele sind im Moment eigentlich nur dafür, dass Sie sehen, wenn man das will, dann kann man es wirklich im Kernel nachlesen und gucken, wo sind die Dinge, wie heißen die da. Ja. Und in diesem Signal-Struct, was also zum Task-Struct gehört, da finden Sie zwei Prozess-ID-Einträge, einmal eine Prozessgruppen-ID und eine Session-ID. Und damit können Sie interessante Dinge machen. Erstmal ist also jeder Prozess Mitglied sowohl einer Prozessgruppe als auch einer Session, ja, was auch immer das bedeuten soll. Sie können diese IDs auch rausfinden, indem Sie PS mit dem Argument oder mit der Option J aufrufen, dann wird Ihnen diese ID ausgegeben. Ja? Und was Sie damit jetzt machen können, sind eine ganze Reihe nützlicher Sachen, weil Sie können selber festlegen, wie diese Gruppen gebildet werden. Ja? Wenn Sie also einen Prozess haben und der erzeugt einen Kind-Prozess, dann darf dieser Kind-Prozess zur selben Prozessgruppe gehören. Oder Sie sagen, es soll eine neue Gruppe aufgemacht werden, dann kriegt er eine eigene Gruppen-ID. Und diese Gruppenbildung kann man jetzt verwenden, indem man zum Beispiel an alle Mitglieder an einer Gruppe dasselbe Signal schickt. Ja, wenn Sie ein größeres Programm haben, was also nicht jetzt multithreaded ist, sondern aus mehreren Prozessen besteht, dann könnten Sie praktisch einen Startprozess haben und der erzeugt dann einen ganzen Haufen weiterer Prozesse. Und wenn Sie jetzt beispielsweise dieses ganze Programm anhalten wollen, für kurze Zeit, damit Sie irgendwas ändern können oder auf irgendwelche Dinge zugreifen, wo es nicht parallel laufen soll, dann könnten Sie einfach an alle Mitglieder dieser Prozessgruppe mit einem Rutsch ein bestimmtes Signal schicken, eben ein Haltesignal. Ja, oder Sie schließen die ganze Prozessgruppe ab mit einem Kill-Signal. Und das Signal wird dann eben automatisch an alle Mitglieder der Gruppe geschickt. Sie müssen also nicht selber gucken, wie viele Prozesse hat der erzeugt und welche gehören dazu, sondern einfach anhand der Gruppen-ID. Und diese Gruppen-ID ist identisch mit der Prozess-ID von dem obersten Prozess, ja, der die Gruppe gegründet hat sozusagen. Darüber können Sie dann eben alle Dinge erreichen. Oder Sie können auch sagen, wenn Sie es gibt verschiedene Wait-Funktionen. Ja, das Wait haben wir gesehen im Zusammenhang mit Warten darauf, dass ein Kind fertig wird. Also ein Kind-Prozess, den Sie erzeugt haben. Sie wollen darauf warten, dass der beendet wird, um auch dessen Rückgabewert zu übernehmen. Und mit Wait-Pit sind Sie auch in der Lage zu sagen, ich will auf ein Kind aus der Prozessgruppe warten. Ja, damit können Sie also unterscheiden, wenn jetzt ein anderes Kind, das nicht zur Prozessgruppe gehört, fertig wird, würde dieses Wait-Pit das nicht akzeptieren, ja, weil es auf eins aus der Gruppe warten würde. Ja, also Sie können praktisch sowas machen, dass Sie von einem Prozess aus hier drei Prozesse starten, die in derselben Prozessgruppe sind. Und gleichzeitig haben Sie aber noch ein anderes Kind gestartet, was in einer anderen Prozessgruppe ist. Und dieses Wait-Pit würde dann nur akzeptieren, wenn eins von diesen Kindern hier fertig wird. Ja, da kann man sich verschiedene Anwendungen für denken, wenn eben Ihr Masterprogramm verschiedene, ja, thematisch getrennte Unterprozesse startet. Ja, oder Sie können auch, wenn Sie eben mehrere Prozessgruppen haben, dann können Sie auch die Prozessgruppennummer in so einem Befehl direkt angeben. Also das ist eine Sache, mit der Sie einfach verschiedene Prozesse in eine solche Gruppe zusammenfassen und dann zusammen ansteuern können. Neben dem Prozess Gruppen gibt es dann noch die Sessions. Das ist zunächst mal was Ähnliches, da findet auch eine Gruppierung statt, aber hier hängt die Gruppierung an einer Sitzung im Sinne von einer Anmeldesitzung. Ja, früher war es ja so, dass also die ersten Unix-Systeme nur im Textmodus betrieben wurden und eine Sitzung war dadurch gekennzeichnet, dass sie sich also an einem Terminal im Textmodus angemeldet haben, haben das Benutzername und Passwort eingegeben und dann ist eine Shell gestartet und aus dieser Shell heraus haben sie dann alle möglichen Programme auch im Textmodus wieder alle gestartet und irgendwann beendet und alles, was praktisch von dieser angemeldeten, beim Anmelden gestarteten Shell aus gestartet wurde, das gehörte alles zu einer Session. Ja, das war eben ihre persönliche Session, die sie mit dem Anmelden begonnen haben und die erst mit dem Abmelden irgendwann wieder geschlossen wurde. Das war zum Beispiel dann für Administratoren hilfreich, wenn die einen Benutzer aus dem System kicken wollten, dann haben die einfach geguckt, welche Session-ID ist das und haben dann alle Prozesse aus dieser Session beendet. Ja, und damit war der Benutzer nicht nur abgemeldet, sondern auch sämtliche seiner von ihm gestarteten Programme waren auch weg. Wenn man heute mit einem grafischen Unix- oder Linux-System arbeitet, ist es nicht mehr ganz so einfach, weil dann macht man zum Beispiel auf der grafischen Oberfläche mehrere Terminalfenster auf und jedes davon kriegt eine eigene Session-ID. Ja, weil jedes Mal, wenn Sie eine Shell starten, sagt das System, hier fängt eine neue Session an, als ob Sie sich mehrfach auf demselben Rechner anmelden würden. Also da können Sie es heute nicht mehr in der Form verwenden, aber Sie können zum Beispiel einfach sehen, was alles zu einer laufenden Shell gehört. Die Sachen stimmen auch überein mit dem, was Sie unter Jobs sehen. Ja, wenn Sie mit Jobs nur diese kleine Anzeige aufrufen von allen Programmen, die Sie aus der Shell rausgestartet haben, da sehen Sie genau das, was eben dieselbe Session-ID hat. Ja, das ist alles das, was in der aktuellen Shell läuft und zu dieser Session gehört. Also Jobs zeigt Ihnen praktisch Ihre komplette Session an. Man nennt das dann, diese ganzen Prozesse haben ein gemeinsames kontrollierendes Terminal. Also ein kontrollierendes Terminal ist ein virtuelles Gerät auf Unix-Systemen, was früher einem angeschlossenen seriellen Terminal entsprochen hat. Ja, ich weiß nicht, ob Sie so Dinger noch kennen. Serielle Terminals sind praktisch dumme Computer, Monitor und Tastatur, die nur in der Lage sind, Buchstaben auf dem Bildschirm darzustellen und Tastatureingaben entgegenzunehmen und über ein serielles Kabel an einen Großrechner zu schicken und die Antwort wieder auszulesen. Und von der Logik her ist auf einem Unix-System jedes Terminalfenster, was Sie aufmachen, wird genauso behandelt wie so ein angeschlossenes serielles Terminal. Und deswegen hat dann jede Shell praktisch die Funktion von so einem Terminal. Ja, aber das ist dann mehr historisch. Okay, diese Zusammenhänge von Prozessgruppen und Sessions können Sie ganz gut sehen, wenn Sie diese Schrift lesen können. Kann man das lesen da hinten? Noch so halbwegs? Ja, also das ist einfach jetzt ein Auszug aus der Prozessliste, wobei ich hier eben die PS-Option J benutzt habe, wie etwas weiter vorne auf der Folie angegeben. Und Sie sehen dann, Sie kriegen neben, hier ist die Parent Process ID, die normale Prozess ID, dann hier die Prozessgruppen ID und hier die Session ID in den beiden Spalten. Und was ich hier so blau umrandet und hinterlegt habe, das sind immer Blöcke von Prozessen, die dieselbe Session ID haben. Und dann sehen Sie zum Beispiel hier, der erste Prozess ist ein Bash-Prozess, also ist eine Shell. Da hat die Prozess-ID irgendwas 95 und auch die Session-ID irgendwas 95. Das heißt, es ist der, der diese ganze Session initiiert hat. Und dann tauchen jetzt hier weitere Prozesse auf, alles Mögliche, die alle dieselbe Session-ID haben. Ja, und das heißt, das sind alles Prozesse, die aus derselben Shell heraus gestartet wurden. Sie sehen dann hier unten noch eine andere Session. Da haben die alle eine andere, aber also jetzt hier die 263, aber auch alle drei Prozesse haben diese Session-ID. Das ist also eine andere und darunter ist noch eine dritte Session. Diese drei Sessions haben nichts miteinander zu tun. Aber innerhalb einer Session können Sie auch nochmal verschiedene Prozessgruppen-IDs haben. Und das sehen Sie dann hier. Ja, hier sind drei Prozesse, die zu einer Gruppe zusammengefasst sind und hier sind nochmal zwei, die zu einer zusammengefasst sind. Und Sie kriegen unter anderem immer dann automatisch eine gemeinsame Prozessgruppe, wenn Sie irgendwas in Form von so Pipe-Verknüpfungen starten. Ja? Also wenn Sie so einen Befehl hinschreiben wie, was weiß ich, ls grep, also pipe grep x und dann vielleicht noch sort mit einem weiteren Pipe-Zeichen dazwischen, dann haben Sie drei Prozesse. LS ist ein Prozess, grep ist ein Prozess und sort ist ein Prozess. Die sind über eine Pipe miteinander verbunden und wenn Sie das in der Form starten, dann werden die alle die gleiche Prozessgruppen-ID haben, weil die praktisch ein gemeinsames Kommando darstellen. Ja, wenn Sie dann in der Shell den nächsten Befehl eingeben, wieder so eine Pipe-Konstruktion, dann kriegen Sie eine neue Gruppen-ID, ja, weil Sie einen neuen Block von Befehlen praktisch gemeinsam ausführen und die haben auch wieder eine gemeinsame Gruppen-ID. Also Sie könnten praktisch, wenn Sie sowas im Hintergrund laufen lassen, was Ihnen permanent die Prozessliste beobachtet, dann könnten Sie immer direkt schön erkennen, wie sind Ihre Prozesse in Gruppen und in Sessions zusammen angeordnet.
Ein Unterschied zwischen dem DTY und dem BTS bei einer DTY-Zeile?
Diese TTY, Sie meinen das hier, ne? Die TTY und die PTS. Also die TTYs stehen für tatsächliche Textterminals. Wenn Sie ein Linux-System haben, können Sie mit Steuerung Alt F1 in Textmodus umschalten und kriegen da einen Login-Prompt, ne, im Textmodus. Und das erste Terminal ist entweder TTY1 oder 0, ich denke 1. Und wenn Sie ein Alt F2 drücken, dann kriegen Sie noch so ein Textmodus-Terminal, wo Sie sich auch anmelden können. Und die ersten 6 oder so, also ich glaube von Alt F1 bis Alt F6 kriegen Sie die ersten 6 Textmodus-Terminals. Ja, und die sind praktisch noch näher dran an den seriellen Terminals, weil die nicht in der grafischen Umgebung irgendwie als Fenster dargestellt sind, sondern wirklich Textmodus sind. Ja, da können Sie keine Grafik oder irgendwas darstellen. Und die Dinger heißen TTY1 bis TTY6. Und wenn Sie unter der grafischen Oberfläche dann ein Terminalfenster aufmachen, dann haben Sie ein Pseudo-Terminal. Und das sind dann diese PTS irgendwas. Die Nummern werden ziemlich groß, weil sie ja 100x-Term-Fenster aufmachen können. Ja, also ich glaube, dieses PTS steht für Pseudo-Terminal. Und TTY ist einfach Terminal irgendwas. Das kann aber auch, je nachdem, was für ein Unix-System oder welche Linux-Version Sie benutzen, können die Dinger unterschiedlich aussehen. Da gibt's leichte Abweichungen. Okay. Den nächsten Block fange ich heute nicht mehr an. Haben Sie noch Fragen zu dem, was wir heute gemacht haben? Gut, dann bedanke ich mich, dann sind wir durch für heute. Danke.